HR Info. Himmel und Erde.
Heute wieder eine Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Ich bin Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Weihnachtstag. Und an dem schaue ich mit Ihnen ein bisschen nach oben. Es wird in gewisser Weise eine himmlische Sendung. Vom Himmel hoch, da komm ich her, das ist ja eines der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtslieder. Es ist ein Engel, der das von sich behauptet, insofern für die meisten schon ein Sympathieträger. Und der sagt dann auch noch, dass er eine gute Botschaft im Gepäck hat. Also, alles Gute kommt von oben, so heißt es ja bis heute im Sprichwort. Und ja, im Märchen stimmt das, da fallen die Sterntaler vom Himmel. Aber sonst so, im Alltag, kommt da das Gute von oben? Dieser Frage will ich heute mal nachgehen. Der Sitz der Götter ist ja in eigentlich allen Kulturen oben, im Himmel oder wenigstens auf dem Berg. Warum eigentlich? Und ja, zu Weihnachten, da hoffen viele auf Schnee von oben. Aber in der Politik oder in Unternehmen, kommt da das Gute von oben? Viele haben ihre Zweifel. Und wie ist das, wenn man sich selbst mal nach oben begibt? Zum Beispiel mit dem Fahrrad rauf auf einen Berg. Himmlische Gefühle? Himmlisch. Alles Gute kommt von oben, das ist mein Himmel und Erde Weihnachtsthema heute. Und ich freue mich himmlisch, dass Sie mit dabei sind. Heutzutage singt man ja ganz offenbar wieder gerne Weihnachtslieder. Und das nicht nur an Heiligabend in der Kirche. Zehntausende haben sich schon an den Tagen davor getroffen, im Stadion zum Beispiel, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Natürlich sind da die modernen, herzerwärmenden Weihnachtshits dabei, aber eben auch die guten, alten, traditionellen Weihnachtslieder. Hier und da vielleicht auch »Vom Himmel hoch, da komme ich her«. Martin Luther hat's gedichtet.
Er muss musikalisch sehr viel auf den Kasten gehabt haben. Beispielsweise spielte er Laute, was anerkanntermaßen eines der schwierigsten Instrumente überhaupt ist. Er kannte sich sehr gut mit der Genetik von Melodien aus.
Sagt Hans-Otto Kort, Hymnologe und Kirchenliedexperte. Im Jahr 1534 soll Luther »Vom Himmel hoch zu Weihnachten« geschrieben haben. Im folgenden Jahr wurde es veröffentlicht. Luther bediente sich einer heute üblichen popkulturellen Technik und entnahm die Melodie einem bekannten Lied. Das entstammte allerdings keineswegs einem christlichen Kontext und galt sogar als anstößig.
Und zwar ist »Vom Himmel hoch« das einzige Lied, das auf eine weltliche Melodie zurückgeht. Es geht zurück auf einen Brauch des sogenannten Kranzsing, wo sich die Jugend im Sommer traf zum Tanzen, Fenderspiel, und ein Vorsänger dort begann in einer bestimmten Fassung mit den Worten »Ich komme von fremden Landen her«. Und diese erste Zeile geht in Luthers Text über. »Vom Himmel hoch, da komme ich her, ich komme von fremden Landen her.«
Eine frühe Coverversion also. Einige Jahre später, 1539, schrieb Luther dann eine eigene Melodie zu dem Lied. Sie wird bis heute gesungen und war Felix Mendelssohn Bartholdy ebenso Inspiration wie früher noch Johann Sebastian Bach. »15 Strophen« ist das Lied lang. Martin Luther stellte die Musik der Theologie gleich. Und so verwundert es nicht, dass »Vom Himmel hoch« einem protestantischen Schema folgt.
Also dieses Lied ist reine lutherische Theologie, ein Bericht geht über in eine Auslegung. Die ersten Strophen sind Verkündigung, die nächsten Strophen sind Gedanken darüber und am Schluss geht eine Aufforderung zur Freude.
Es endet mit der Aufforderung zur Freude. Martin Luthers Weihnachtslied »Vom Himmel hoch, da komme ich her«. HR-Inforeporter Jan-Luca Künzberg über die Entstehung und den Aufbau dieses protestantischen Weihnachts-Pop-Songs, so kann man ja sagen. Himmlisch, alles Gute kommt von oben, mein Thema heute in dieser Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Im Weihnachtslied ist es die frohmachende Botschaft, die Ankündigung eines Retters, die der Engel da von oben mitbringt. Von oben heißt, gedanklich kommt diese Botschaft von Gott. Überhaupt, wohnen ja die Götter in der Vorstellung der Kulturen immer oben, im Himmel oder wenigstens auf dem Berg. Warum eigentlich? Darüber hat meine Kollegin Petra Diebold mit dem Philosophen Christoph Quarch gesprochen.
Als Philosoph frage ich Sie mal, kommt wirklich alles Gute von oben?
Also, die Philosophie hat eigentlich immer oben ein Ziel ihres Nachdenkens gesehen. Es ist ein bemerkenswertes Motiv, was sich durch die Philosophiegeschichte wie ein roter Faden hindurchzieht, dass die Philosophen ihre Denkbewegung als Aufwärtsbewegung beschrieben haben. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass der obere Bereich, die Luft, der Himmel, immer so etwas Geistiges hat. Da weht es, da ist man in einer abstrakten Ebene abgehoben von den irdischen Belangen und dort verspricht man sich halt das Gute, die Erkenntnisse, die Wahrheit.
Mhm. Alles Gute kommt von oben, das stammt ja aus der Bibel, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Die Herkunft kennen viele vielleicht nicht, aber der Spruch hat sich durchaus gehalten. Wofür steht denn da das Oben?
Ja, wir haben es ja in der biblischen Tradition als ein immer wiederkehrendes Motiv, dass Gott sich seinen Propheten auf Bergeshöhen offenbart. Das heißt, er ist auch ein Gott, der im oberen Bereich der Welt verortet wird. Das ist nun bei ganz vielen vorderorientalischen und überhaupt mythologischen Religionen so. Auch in der griechischen Welt kennen wir Zeus, der Donnerer, der im Himmel sitzt. Und das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass vom Himmel natürlich in der alten Welt der Regen fiel, der für die Bewässerung des Landes, für die Fruchtbarkeit, damit für die Landwirtschaft von essentieller Bedeutung war. Das heißt, das Gute, das von oben kommt, dürfte ursprünglich vor allen Dingen eben auch mit den Witterungsbedingungen verknüpft gewesen sein, als das lebensstiftende Prinzip. Ich meine, ohne Regen, ohne Wasser gibt es nun mal kein Leben auf Erden. Und ich denke, das haben die Menschen sehr früh verehrt und deswegen eben das Göttliche in den Himmel verlegt. Mhm. Wobei wir aber bei den Mythen das Göttliche durchaus auch unter unseren Füßen kennen. Mutter Erde als diejenige, auf der wir uns bewegen und die dann letzten Endes aus ihrem Bauch all die schönen Pflanzen wachsen lässt, die vorher vom Regen bewässert worden sind, ist natürlich eine ebenso alte, vielleicht sogar noch ursprünglichere Göttin als die Himmelsgötter, die im Orient und in Griechenland verehrt wurden. Also es ist nicht so, dass das Gute nur vom Himmel kommt. Es kommt auch aus der Erde.
Stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet in diesem Zusammenhang. Herr Quarch, Sie bieten ja auch Philosophiereisen an, auch nach Griechenland. Und der Olymp ist ja auch der Sitz der Götter auf fast 3000 Metern Höhe. Warum? Was hat das zu bedeuten?
Das hat eben auch etwas damit zu tun, dass die olympischen Götter, die eben auf dem gleichnamigen Berg verehrt worden sind, eben auch Götter gewesen sind, die von Anfang an mit dem Himmel und auch mit dem Geist in Verbindung gebracht worden sind. Das heißt, wenn die Götter in das Leben der Menschen eingriffen, dann stellte man sich das so vor, dass sie vom Berg Olymp kommen. Der Berg Olymp ist durchaus sinnenfällig, den kann man sehen in Griechenland und man dachte, dort leben die Götter, die eben Teil dieser Welt sind. Aber sie kommen von oben, sie haben einen größeren Überblick. Sie sind in der Hinsicht den Menschen an Wissen und Weisheit überlegen, obwohl sie eben genauso Kinder der Erde, in der griechischen Mythologie der Mutter Gaia sind, wie wir Menschen auch.
Die griechische Götterwelt hatte ihr himmlisches Quartier auf dem Berg Olymp. Von dort blickten sie aus der hohen geistigen Welt auf das irdische Leben der Menschen herab. Das war der Philosoph Christoph Quarch. Himmlische Gefühle hoch oben auf dem Berg, die sind ja längst nicht nur den Göttern vorbehalten. Viele treibt's immer wieder nach oben, zu Fuß, kraxelnd oder kletternd, mit dem Auto oder auch mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad, so wie mein Kollege Jan-Luca Künzberg.
Ab jetzt ist er ausgeschildert, der große Feldberg. Es regnet wie Sau und ich fahre da jetzt hoch.
Dem Versuch geht eine sportphilosophische Frage voran. Vor allem auf dem Rennrad, genauso aber beim Wandern, gilt es Ästhetik von Aufstieg und Abstieg zu unterscheiden. Beim Skifahren ist die Lage klar. Liftfahren ist kalt und langweilig, man will möglichst schnell wieder den Berg runter, das macht Spaß. Mit einem mühsamen Aufstieg verdient man sich aber die Abfahrt anders. Der Aufstieg kann für sich das Glücksmoment sein. Wenn man sich selbst beobachten kann durchs Brennglas, der Pulsschlag in den Schläfen so stark wird, dass der Blick auf die Straße und den Weg nach oben auch zu pulsieren beginnt.
Ich sehe nicht mehr viel. Meine Brille ist ein bisschen beschlagen und voll geregnet. Abwischen bringt gerade nicht mehr viel. Ab jetzt sehe ich nur noch Wald und Straße vor mir. Mittlerweile regnet es in Strömen. Ein Glück war ich so halbwegs darauf vorbereitet und bin wetterfest angezogen. Schön ist es natürlich trotzdem nicht.
Früher oder später taucht dann die Frage auf, warum tue ich mir das eigentlich an? Ein guter Ausgangspunkt für weitere existenzielle Fragen. Hingegen der Grund für die Abfahrt ist ganz simpel, es macht halt Spaß. Und nicht missverstehen, es macht großen Spaß. Das Gefühl der Geschwindigkeit, Kurven risikoreich nehmen. Aber es entsteht ganz unterschiedliche Anstrengungen.
Im Winter oder Spätherbst ist natürlich freie Bahn. Meine Bremsen schleifen ein bisschen. Bei so einem Wetter kommt da einfach Dreck auf die Bremsscheibe oder die Belege.
Die nasse Straße erfordert höchste Konzentration. Nach einer waghalsigen Abfahrt fühlt man sich eher wie nach einer langen Autofahrt. Es ist eine subtile Art von hoher Konzentration, die sehr anstrengend sein kann. Während die Anstrengung beim Erklimmen eines Gipfels, ob zu Fuß oder per Rad, eine sehr reine physische ist. Man ist mit sich und seinem Körper ganz allein, die Anstrengung verbietet allzu viele Gedanken für einen Moment. Und daraus kann größter Genuss entstehen. Zumal, wenn man mit dem Erfolg des Erklimmens und im besten Fall einer schönen Aussicht belohnt wird. Bergab macht mehr Spaß, wenn man vorher bergauf gefahren ist.
Mit dem Fahrrad hoch hinauf, das Ziel oben immer fest im Blick. Unser Reporter Jan-Luca Künzberg hat sich mit dem Fahrrad hinauf auf den großen Feldberg gequält und hat sich dabei allerlei Lebensweisheiten durch den Kopf gehen lassen. Himmlisch, alles Gute kommt von oben. Das Himmel und Erde Feiertagsthema heute.
HR Info. Himmel und Erde.
Alles Gute kommt von oben. Ja, das sagt sich so leicht daher. Es ist ja auch sprichwörtlich geworden. Und an den Weihnachtstagen, da sagen wir den Satz vielleicht noch etwas leichter. Aber wie ist das im rauen Alltag? Im Alltag der Politik zum Beispiel. Die da oben, wir hier unten. Für viele ist das kein gutes Modell. Das Vertrauen jedenfalls in die politischen Akteure da oben fällt vielen schwer. Petra Diebold hat darüber mit dem Politikpsychologen Thomas Kliche gesprochen. Er lehrt an der Hochschule Magdeburg-Stendal.
Herr Klicher, da ist ja auch immer ganz viel die Rede von die da oben und wir hier unten. Also so die das Gefühl ja verstärkt, die Politiker oder Politikerinnen verstehen uns nicht mehr, oder?
Ja, aber gleichzeitig mit einer hohen Ambivalenz, also weil hinter dieser Wut auf die da oben, die uns nicht verstehen, ja eigentlich so ein symbiotisches Politikbild steht, dass die uns gefälligst irgendwie von selber verstehen sollten, ohne dass wir viel dafür tun, dass die so fühlen sollten wie wir, dass die so reden sollten wie wir, dass die eigentlich für uns handeln sollten, bevor wir uns drüber Gedanken gemacht haben. Dieses Wir ist ja dann auch oft ein größenwahnsinniges Wir, wir tollen, überlegenen Amerikaner, deutschen Brexit-Anhänger, sonst was. Also dieser Wunsch nach starker Führung ist auch noch da. Es ist gleichzeitig eine Verachtung derer da oben, weil die nicht stark sind, aber dahinter auch so, wir brauchen einen Leitwolf. Mhm. Und das wissen wir aus der Psychologie, solche Unterwerfungswünsche nach starker Führung, Verherrlichung der eigenen Gruppe, Verherrlichung der eigenen Führung, die wachsen natürlich in Krisen. Also je deutlicher die Krisenstimmung, desto größer diese Wut, diese Enttäuschung und diese Ambivalenz, dass man von denen da oben ja eigentlich noch ganz viel erwarten würde. Mhm. Und es gibt natürlich, das muss man auch sehen, in unserer Gesellschaft eine Menge Leute, die einfach Konsumdemokraten sind. Also die glauben, gute Politik kommt von selber, die wächst irgendwie auf den Bäumen. Wir haben die irgendwie gewählt oder auch nicht gewählt, aber jedenfalls lassen sie machen. Dafür sollen gefälligst gute Politik machen. Also diese Demokratiekritik ist auch immer zugleich eine Rechtfertigung von eigener Verantwortungslosigkeit und Faulheit.
Ja, für nichts tun dann, für eigenes Nichtstun. Ja. Mhm. Also wenn die unten die Bürger und die Politiker da oben sich nicht mehr verstehen, wie kann man das lösen? Wie kann man drangehen?
Ja, wenn Sie sich jetzt diese Erfolge von der Brexit-Kampagne angucken oder von Trump, die beruhen ja zu einem großen Teil auf einem Zurechtbiegen von Wirklichkeit. Das heißt also, es lohnt sich wieder, Sachen so zu verpacken, dass bestimmte Leute sie emotional gut aufnehmen können. Und gerade beim Populismus ist dieser unmittelbare emotionale Genuss an Politik wieder sehr als Politikangebot in den Vordergrund gerückt. Man darf jetzt also böse Gefühle wieder genießen. Man darf überheblich sein, man darf aggressiv sein und das auch sehr deutlich äußern. Das ist ja Teil des neuen politischen Prozesses seit 3 Jahren.
Das klingt so ein bisschen hoffnungslos, wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Kliche. Wo gibt's da noch ein Miteinander oder ein Zusammenkommen wieder von oben und unten?
Also erstens hoffnungslos in dem Sinne, ich glaube nicht, dass Menschen, die so ticken, durch Argumente, Vernunft, eingefangen werden können. Die wollen so ticken, die haben was davon. Das heißt, das muss politisch ausgetragen werden. Wir haben ja Demokratie, grob gesagt, zum Austragen von Konflikten, ohne dass wir uns auf die Nase hauen müssen gegenseitig. Das heißt, es muss Mehrheiten geben, die sagen, diese Art von Politik wollen wir nicht. Wir wollen eine Gestaltungspolitik, wir wollen eine zukunftsorientierte Politik, wir wollen eine nachhaltige und soziale und eine menschenstützende und tragende Politik. Und das ist keine Sache von heute und morgen, sondern das ist eine langfristige Sache. Wir werden da noch ganz anders um Verständigung, Demokratie und Mehrheiten kämpfen müssen als heute.
Die da oben, wir hier unten, das war der Politikpsychologe Thomas Kliecher aus Magdeburg-Stendal über die Kritik an den Politikern und gleichzeitig die Sehnsucht nach starken Politikern. Alles Gute kommt von oben. In der Demokratie stimmt das Bild nicht unbedingt. Da kommt es eher auf den Streit um Argumente auf Augenhöhe an, sagt Thomas Kliecher. Alles Gute kommt von oben. Dem alten Weihnachtslied folgend ist das mein Himmel und Erde Feiertagsthema heute. Und wir haben uns mal umgehört. Stimmt das Sprichwort eigentlich außerhalb der Götter- und Weihnachtswelt? Was kommt eigentlich alles so Gutes von oben?
Was von oben kommt die Sonne, das Licht, schöne Himmelsbilder, Wasser, wenn auch als Regen, aber trotzdem wohltuend.
Naja, ich würde mir schon wünschen, dass mal irgendwie dieses Jahr ein bisschen Schnee kommt, weil letztes Jahr, so Dezember, war ja schon ein bisschen schade, dass so fast gar kein Schnee war. Weihnachten, Schnee wäre halt schon mal wieder irgendwie was Schönes.
Alles Gute kommt von oben. Ich persönlich wünsche mir, dass es so etwas wie einen positiven Regeneffekt oder Wind oder was auch immer gibt, der die Menschen ein bisschen mehr wir statt ich berieselt.
Alles Gute kommt von oben, das Himmel und Erde Feiertagsthema heute. Wer in einem Mehrparteienhaus wohnt und wer da eher unten wohnt, für den weckt der Satz Alles Gute kommt von oben vielleicht auch eher zwiespältige Gefühle. Die Frage ist ja immer, was kommt da von oben an Geräuschen oder Klängen? Nerviges Schuhsohlengetrappel oder himmlische Klänge? HR-Inforeporterin Saskia Klingelschmidt hat sich kürzlich mal in so einem Mehrparteienhaus umgehört.
Max steht im Flur in dem Haus, in dem er wohnt. Ein Altbau im Frankfurter Brückenviertel mit hohen Decken, knarzender Holztreppe und alten Wohnungstüren mit Glasfenstern.
Also im Erdgeschoss sind zwei Geschäfte drin und dann haben wir da 2, 4, 6, 8, 10. 10 Parteien. Ah nee, hier wohnen sogar noch mehr.
Tatsächlich sind es sogar 12 Parteien. Im Hinterhof gibt es noch einen Anbau, in dem unter anderem eine 5-köpfige Familie wohnt. Max lebt in einer WG mit Fred im 3. Stock. Die meisten Nachbarn kennen sich untereinander, sagt er, grüßen sich und schwatzen auch mal.
Unter uns drunter ist auch im gleichen Alter auch eine Arbeiter-WG. Die kennen sich aber schon aus Kindheitsjahren. Und da wir immer zu den gleichen Zeiten auf dem Balkon waren, hat dann irgendwann so eine Konversation über den Balkon angefangen. Dann haben wir uns gegenseitig eingeladen und mittlerweile sind wir wirklich gut befreundet.
Unter Max wohnt Sebastian in einer Zweier-WG. Mit seiner Hausgemeinschaft, sagt er, ist er ganz zufrieden.
Wir haben eine ganz gute Mischung hier eigentlich. Und meine direkten Nachbarn sind auch ungefähr unser Alter, die oben drüber unser Alter. Direkt neben denen wohnt eine 93-jährige Frau, die uns aber alle, glaube ich, ganz gerne mag. Wir mögen die auch alle gerne. Die ist immer super wichtig für uns, weil sie die Einzige ist, die Pakete annehmen kann.
Ein Geben und Nehmen, denn auch die alte Dame profitiert von den Jüngeren im Haus.
So Kleinigkeiten, also gestern hat sie ihren Briefkasten nicht aufbekommen, dann habe ich ihr geholfen damit.
Stress oder Streit unter den Bewohnern gibt es nicht. Auch der Treppenlärm, vor allem der Kinder, sei kein Problem. Auch nicht für Max, eine Etage drüber.
Meine Nachbarn, die vor meinen jetzigen Nachbarn über mir gewohnt haben, die hatten ein kleines Kind und das hat sich morgens angehört, als ob der eine Metallkette Kette über den Boden zieht. Ich habe das auch stellenweise gehört, aber stören tut mich das nicht.
Es kommt also nicht immer nur Gutes von den Nachbarn oben, weiß auch Sebastian, im 2. Stock.
Oh, manchmal auch Schlechtes. Was kommt Gutes von oben? Max ist so ein bisschen so ein Schnorrer und der vergisst immer Sachen zu kaufen und dann klingelt er und fragt, ob er was haben kann. Aber er macht das auf eine sehr charmante Art und bringt dafür eine Flasche Wein oder sowas mit. Also das ist so ein stetiger Austausch.
Ein Austausch, der für gute Nachbarschaft steht.
Wenn die Nachbarn von oben über den Balkon schwatz zu Freunden werden, dann kann man sagen, auch im Mehrparteienhaus kann viel Gutes von oben kommen. Vor allem aber, wenn man sich im Treppenhaus oft genug auch auf Augenhöhe begegnet, würde ich sagen. Himmlisch, alles Gute kommt von oben, das Himmel und Erde Feiertagsthema heute. Ganz oben bei uns Menschen ist da ja der Kopf. Und für die Philosophen und die spirituellen Denker ist darum oben oft auch mit gut verbunden, weil eben der Kopf oben für die geistige Welt steht. Trotzdem, kommt da nur Gutes von oben? Petra Diebold hat darüber mit Joachim Bauer gesprochen. Er ist Arzt, Neurowissenschaftler und Buchautor. Er kennt sich aus mit dem Kopf.
Wann kommt denn Gutes aus dem Kopf? Wann ist der Kopf gut und nützlich?
Ja, vor allem, wenn es um mittel- und langfristige Ziele geht. Also wenn es zum Beispiel darum geht, halte ich eine Ausbildung durch, nicht? Und da ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, Mensch, wie willst du in 10, 20 Jahren leben, ja?
Und genau dafür ist sozusagen der Kopf gut, sage ich mal, weil der eben auch vorausdenken kann oder die Zukunft antizipieren kann oder denken kann.
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was das kann. Mhm. Ich meine, wir müssen uns mal klar machen, wie toll das ist. Wir sind die Spezies auf dieser Erde, die Zukunft denken kann. Wir sind auch in der Lage, zum Beispiel über die Zukunft des Klimas, der Natur nachzudenken, so wie wir ja auch in der Lage sind, über unsere persönliche Zukunft nachzudenken. Und beides sollten wir permanent immer wieder im Kopf haben, nämlich wie wird es mir selber in 10, 15 Jahren gehen und wie wird es unserer Welt in 10, 15 Jahren gehen. Und wir sind ganz stark gefordert, diese Wächterfunktion, die wir in unserem Kopf haben, jetzt nicht einschlafen zu lassen, sondern wach zu halten.
Das ist das Gute, was aus dem Kopf kommt. Aber wann kommt denn auch nicht so Gutes aus dem Kopf? Wann ist er uns vielleicht eher hinderlich und im Weg?
Also wenn es darum geht, jetzt im Moment zu leben. Ne? Der Mensch besteht ja nicht nur aus Zukunft, so wichtig sie ist, aber wichtig ist ja die Gegenwart, auch im Moment zu leben. Und da kann es sein, dass der Kopf sagt, du darfst dich jetzt am Moment nicht freuen. Du musst immer nur an die Zukunft denken. Wie ist das, wie du gerade jetzt bist, bist du nicht gut genug? Das sind so störende Ansagen, die können einen Menschen regelrecht krank machen. Und das kommt eben auch aus dem Kopf. Das heißt, wir müssen den inneren Bewerter, diesen strengen inneren Rechthaber, nicht, der ist bei manchen Menschen so streng, dass sie gar nicht mehr die Kraft haben, richtig zu leben, weil alles, was sie anfassen, ist verbunden mit dem Gefühl, ich bin nicht gut genug, die anderen sehen mich negativ. Also da müssen wir dem inneren Bewerter sagen, hör mal, jetzt mal halblang, wir müssen gnädig zu uns sein und wir dürfen, ja, wir haben das Recht, uns auch im Hier und Jetzt am Leben zu freuen. Also wir müssen uns auch gestatten, im Hier und Jetzt zu leben. Und wenn uns da der strenge innere Wächter davon abhalten will, dann müssen wir sozusagen diesen Gedanken sagen, also jetzt darf auch mal gutes Leben sein. Nicht? Das muss ich eine Balance halten. Das Leben im Hier und Jetzt und die Überlegung, wie wird es in meiner Zukunft aussehen. Das muss in einer guten Balance sein.
Das passt ja auch gerade ganz gut in diese Zeit, finde ich. Mhm. Herr Bauer, eines Ihrer Bücher heißt ja Selbststeuerung, die Wiederentdeckung des freien Willens. Also wie können wir das denn, diesen anstrengenden Kopf und den, sag ich mal, lebenslustigen, freudigen, zugewandten Kopf gut zueinander bringen oder gut in Einklang bringen? Mhm.
Also einmal, dass wir so, wie wir es jetzt hier mit zusammen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern tun, uns darüber Gedanken machen, dass es diese Balance braucht. Und zweitens, indem wir uns mit Menschen umgeben, die diese Balance auch halten. Also wenn ich jemanden in meiner Umgebung habe, der mir permanent nur sagt, du darfst dich am jetzigen Leben gar nicht freuen, du musst immer nur schaffen, Häusle bauen, wie die Schwaben sagen, ne? Dann hängt dir so ein Mensch wie so ein Mühlstein um den Hals, ja. Und zu solchen Menschen, die also dir nur die miese Laune und die Freude am Leben verderben wollen, zu solchen Menschen müssen wir dann auf Abstand gehen, weil sie uns eben negativ beeinflussen. Wenn du andererseits jemanden sagst, ach weißt du, die Zukunft spielt überhaupt keine Rolle, lebe im Jetzt und vergiss den Rest, da würde ich auch vorwarnen, sondern man soll gucken, mit welchen Leuten bin ich umgeben und habe ich wirklich gute Freunde.
Alles Gute kommt von oben, das stimmt im Blick auf unseren Kopf auch, aber auch nur in Grenzen. Viel Gutes kommt von guten Freunden und das ist ja auch eine passende Botschaft für die Weihnachtstage. Das war der Neurowissenschaftler Joachim Bauer im Gespräch mit meiner Kollegin Petra Diebold. Und das war Himmel und Erde in HR Info am zweiten Weihnachtstag. Die Sendung gibt's auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie auch im neuen Jahr auf dem Laufenden bleiben wollen zu Sendungen und Projekten zum Thema Kirche und Religion, Glauben und Leben, dann empfehle ich Ihnen unseren Newsletter. Den können Sie ganz einfach abonnieren auf der Internetseite des HR unter der Adresse www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen einen schönen und friedlichen Ausklang des Weihnachtsfestes heute am zweiten Feiertag. Eine gute Zeit zwischen den Jahren und ein glückliches Jahr 2020.